Es ist fast 7 Jahre her. Zum Jahreswechsel 2001/2002 dirigierte Georges Alexander Albrecht, damals Generalmusikdirektor des Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar, das Silvesterkonzert. Er dirigierte, obwohl er krank war.
Also es war so, dass ich Silvester die 9. dirigiert habe und schon Fieber hatte. Und dann merkte ich, dass der Infekt viel stärker wird und in der Nacht und am nächsten Morgen, es sollte Neujahrsmorgen dann natürlich ein Folgekonzert stattfinden, ausverkauft und Neujahrskonzert für viele Leute einer der Höhepunkte. Und ich sagte mir, du kannst dein Orchester nicht im Stich lassen. Du dirigierst, misst einfach kein Fieber und dirigierst einfach. Kannst deine Sache.
Aber das war ein Irrtum. Georges Alexander Albrecht konnte am Neujahrsmorgen nicht mehr. Er wusste es nur noch nicht.
Und es war eine der, vielleicht die schönste Aufführung, die ich im Leben hatte. Und ging sehr gut. Erster, zweiter, dritter Satz, vierter, alles soweit gut. Und dann kommt die Stelle, Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Das gelang noch und ich merkte, irgendwie muss ich mich festhalten an dem Geländer. Und dann kam noch der nächste Einsatz, Freude, Tochter aus Elysium heißt es da bei Schiller und Beethoven. Und da merkte ich, mir knicken die Beine weg. Und dann kam mein Konzertmeister, der eigentlich schwarz gekleidet war, natürlich, wie wir Musiker sind. Und klein gewachsen ist, kam groß in weißem, das kann man gar nicht schildern, in einer Lichtflut zu mir, von oben herunter zu mir und sagte mit unendlicher Güte, wir sind gar nicht befreundet, wir kennen uns nur so beruflich, sagte er zu mir, sagte ich zu ihm, ich kann nicht mehr. Sagte er, sie müssen auch nicht mehr. Und dann war ich weg, fiel um, das Ganze wurde abgebrochen, wahnsinniges Entsetzen, schreiende Leute aufs Boot. Nun habe ich das alles miterlebt. Ich habe gesehen, wie sie mir die Kleider vom Leibe rissen, wie ein bärtiger Mensch Mund-zu-Mund-Beatmung machte. Ich habe gesehen, wie eine der vier Sänger, also eine Sängerin, die Altistin, neben mir kniete und betete. Ich habe gesehen, wie das Filmteam, was die ganze Sinfonie aufgenommen hatte, Fernsehen, weiterfilmte. Ich sah die alle, ich sah die Ärzte um mich herum, ich hörte die Kommentare. Einer aus Berlin sagte, sowas Schönes haben wir in Berlin nicht, wie diese Aufführung gewesen ist. Und alles dieses hörte ich und sah es und dachte, warum bekümmert ihr euch? Es ist doch so schön, lasst doch, es muss doch nicht sein. Ja, warum regt ihr euch auf?
Georges Alexander Albrecht sitzt auf der Terrasse seines Hauses in Weimar und erzählt. Manchmal pustet der kühle Wind durch den Garten. Von Ferne hört man ein Flugzeug oder eine Krankenwagensirene. Ab und zu tappt Albrechts Hündin Bella heran und schnüffelt ein bisschen herum. Georges Alexander Albrecht wäre an jenem 1. Januar 2002, von dem er erzählt, beinahe gestorben. Das hohe Fieber, die ungeheure Anstrengung des Dirigierens, das hätte sein Tod sein können. Aber er berichtet davon mit einer tiefen Ruhe und Gelassenheit. Das, was Georges Alexander Albrecht damals gesehen und gespürt hat, nennt man Nahtoderfahrung. 4 Millionen Männer, Frauen und auch Kinder in Deutschland haben dergleichen erlebt, aber nicht viele reden darüber. Denn die Mehrzahl der Menschen meint immer noch, es handle sich um Fantastereien. Dabei gibt es längst eine Unzahl von dokumentierten Einzelfällen, in denen die Forscher meistens dieselben Muster finden. Jemand kommt dem Tod sehr nahe, tritt aus seinem Körper heraus, sieht und hört alles um sich herum, sieht manchmal Verstorbene und nahezu immer eine Art Tunnel, von dessen Ende ein kaum in Worte zu fassendes Licht ausgeht.
Das war etwas Unaussprechliches. Aber es war ein Lichterlebnis. Und dass dieses Licht nicht vergleichbar ist mit irgendeinem Licht, was wir hier kennen, Sonne oder Lampen oder was, sondern dass es eine Qualität hat, die unbeschreiblich ist und auch unvergleichlich und eine personale Qualität hat. Denn Jesus hat gesagt, ich bin das Licht.
Mediziner und Psychologen untersuchen dieses Phänomen seit vielen Jahren. Früher glaubte man, dass das Gehirn des Menschen in einer lebensbedrohlichen Situation selbsttätig die grausame Realität wegschaltet und diese Lücke dann mit den Vorstellungen füllt, die wir beispielsweise aus dem Religionsunterricht mitgenommen haben.
Das kann man so deswegen nicht sagen, weil Kinder im Alter von 2, 3, 4 Jahren schon solche Erfahrungen haben, ohne eine Vorprägung.
Michael Schröter-Kuhnhardt, Neurologe und Psychiater in Heidelberg, ist der renommierteste deutsche Nahtodforscher.
Aber man sieht gerade bei diesen Kindern, dass da die Ausgestaltung der Tunnel zum Beispiel oder der Landschaften deutlich kindlicher ist und nicht den Erwachsenenbildern entspricht, die vielleicht ein Buddhist oder ein moderner westlicher Mensch hat.
Michael Schröter-Kuhnhardt hat hunderte von Nahtoderlebnissen ausgewertet. Er ist überzeugt, dass da etwas im Menschen angelegt ist, egal welchen Geschlechts, welcher Nationalität, welchen Glaubens. Eine Art Jenseits in uns.
Ja, also ich würde es so formulieren, dass die Nahtoderfahrung archetypische Träume sind, in denen sich außersinnliche Wahrnehmungen einbetten. Das heißt, die Grundelemente, Tunnel, Licht, außerkörperliche Erfahrung, Lebensfilm, Landschaftsbilder, so Jenseits, Hölle, Himmel und Verstorbenenerscheinungen sind in allen Kulturen gleich. Das wären die Archetypen. Aber die Ausgestaltung, also ob die jetzt eine Jesusfigur mit Gürtel sehen, mit Bock oder ein Buddha oder sowas, das ist alles kulturell und individuell religiös geprägt. Sodass man sagen müsste, die Ausgestaltung selbst ist eine Traumbildkonfiguration.
Schröter-Kuhnhardt geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, Nahtoderlebnisse verweisen auf ein Leben nach dem Tod.
Das ist ein Hirnprogramm, das im Gehirn schon im Alter von 2, 3 Jahren und noch früher wahrscheinlich auch gespeichert abgerufen werden kann und angelegt ist, biologisch, genetisch angelegt ist. Und dann muss man sich fragen, welche Funktion hat dieses Programm? Und wenn man dann die Inhalte anguckt, sieht man eindeutig, dass das Programm selbst den Erlebenden scheinbar in ein Leben nach dem Tod mitnimmt, also ihn darauf vorbereiten will. Aber die Grundstruktur ist überall gleich und die Grundbotschaft ist auch überall, wird auch überall so verstanden, dass die Erlebenden sagen, okay, jetzt habe ich gesehen, es gibt auch ein Leben nach dem Tod.
Für den Dirigenten George Alexander Albrecht war das ohnehin keine Frage.
Bei Goethe ist es ja so im Faust 2, Mahler, 8. Sinfonie, dass die Seele des Faust emporgetragen wird aus den Tiefen der Klüfte von den Eremiten bis zur Mater Gloriosa. Und zwar singen die Engel, bei Mahler singen sie und bei Goethe ist es nur der Text, wir tragen ihn im Puppenstand. Das heißt, der verpuppte Schmetterling. Und das Bild ist deswegen so genial, weil man sich die Seele vorstellen muss, hier ist sie verklebt in ihre Puppe, in ihre Verpuppung. Dort aber wird sie davon befreit, entfaltet ihre Flügel zu dieser herrlichen Freiheit des Schmetterlings, des Fliegenkönnens und des, ja, der neuen Identität, die aber die eigentliche ist. Also hier ist es alles nur Vorbereitung. Da geht es überhaupt erst los, das Leben. Das ist diese Freudenbotschaft, die ich auch aus diesem Erlebnis mitnehme. Es ist hier alles nur Vorspiel. Dort beginnt das Leben erst. Und es mit einer solchen Sicherheit, nie ein Zweifel möglich, dass ich mich geirrt haben könnte, oder, sondern das ist wie ein unantastbares Heiligtum ist dieses Erlebnis, was durch nichts kaputt gemacht werden kann. Wenn ich jetzt also die schlimmste Krankheit bekäme oder Sklaverei oder Folter oder was man sich alles Entsetzliches vorstellen könnte, würde mich nicht davon abbringen, dass dieses Freudenerlebnis ist ganz, ganz schlechter Ausdruck. Freude ist gar kein Wort, sondern diese Beseligung, vielleicht ist es das Wort, dass die kommt, und zwar für uns alle.
Es gibt bei George Alexander Albrecht und auch bei anderen, die dergleichen erlebt haben, eine gewisse Scheu, über das Licht am Ende des Tunnels zu sprechen, weil es für sie etwas Riesengroßes, Unantastbares ist. Michael Schröter-Kunhardt erklärt das so.
Gerade die Lichtwahrnehmung geht ja oft eigentlich immer mit ganz viel Liebesgefühle, mit Ekstase kann man sagen, mit Glücksgefühlen einher, die die Menschen bisher nie empfunden haben. Und ich glaube, man kann das ein bisschen vergleichen, wenn man einmal im Leben das erste Mal verliebt war, das wird sich dann nicht mehr so leicht in dieser Stärke zumindest wiederholen, wenn man später dann schon routinierter ist sozusagen. Also diese Lichterfahrung ist so unaussprechlich positiv und glückselig, dass diese Menschen dann das einfach nicht in Worte fassen können. Das ist also ein Maß an Liebe, was Worte sprengt.
Die frappierende Sicherheit, mit der Georges Alexander Albrecht vom Leben nach dem Tod spricht, ist natürlich kein Beweis, dass es so etwas gibt. Aber Albrecht, ohnehin Christ, braucht auch keinen Beweis und heute erst recht nicht mehr.
Es war das Tor zum Himmel offen. Das Fenster war offen, ich konnte ja nicht durchgehen. Aber das Fenster zum Himmel war offen. Und das hat mein Leben gänzlich verändert.
Schröter-Kunhardt dagegen ist Wissenschaftler. Ist seine Annahme, Nahtoderfahrungen würden auf ein Leben nach dem Tod hinweisen, mehr als eine These?
Diese These ist eine ganzheitliche Interpretation der Erfahrung. Es ist ein Indizienbeweis vielleicht, dass es diese Erfahrung gibt und dass sie so in allen Gehirnen schon angelegt ist. Hinzu kommen eben die außersinnlichen Wahrnehmungen. Also wenn beispielsweise jemand außerkörperlich Dinge im Nebenraum sieht oder sonst wo anders, auch vielleicht sogar zu Hause, obwohl er im Krankenhaus liegt, und das ist nachweisbar richtig, dann würde man sagen, da spricht einiges dafür, dass irgendetwas von uns Raum und Zeit transzendiert. Und daraus leite ich gerne ab, dass diese Transzendenz von Raum und Zeit impliziert, dass wir nicht an Raum und Zeit gebunden sind, wenn wir sterben, beziehungsweise Raum und Zeit verlassen oder transzendieren, wenn wir sterben. Und damit wäre ein indirekter Hinweis auch für ein Leben nach dem Tod außerhalb von Raum- und Zeitbindungen gegeben.
Dass Menschen mit einer Nahtoderfahrung Dinge hören und sehen, die sie eigentlich nicht wahrnehmen können, ist inzwischen mehrfach belegt. Der bekannteste Fall ist der amerikanischen Lehrerin Pam Reynolds. Sie hatte ein Aneurysma im Gehirn, eine Schwachstelle in der Wand einer Arterie. Eine tödliche Hirnblutung drohte. Bei der, wegen der Tiefe des Eingriffs, äußerst riskanten Operation versetzte man Pam Reynolds in einen todesähnlichen Zustand. Die Körpertemperatur wurde auf 15,5 Grad abgesenkt, das Herz stand still, die Atmung hörte auf, das Blut wurde aus dem Gehirn abgezogen. Die Hirnwellen, die allerdings nur in der Hirnrinde gemessen werden, die Mythen und Träume in uns sitzen tiefer, sanken auf Null. Pam Reynolds' Augen waren zugeklebt, ihre Ohren verstopft worden. Alles ging gut. Und als die Patientin wieder ins Leben zurückgekehrt war, erzählte sie ihrem Chirurgen, sie habe während der OP ihren Körper verlassen, eine Weile über ihm geschwebt und sich dann auf der Schulter des Arztes niedergelassen und von da aus den Eingriff verfolgt. Sie konnte die chirurgischen Instrumente beschreiben und wie sie gehandhabt wurden. Sie konnte die Dialoge der Ärzte und Schwestern wörtlich wiedergeben.
Mein Vater, der Arzt war und Psychologe und sich auch sehr mit Mystik befasst hat, sagte kurz vor seinem Sterben, die Wand zwischen Tod und Leben, zwischen diesem diesseitigen Leben und dem jenseitigen, ist nur eine hauchdünne Membran, die sich von alleine auflöst. Es ist keine Mauer. Und er hat sogar auch etwas Wunderbares gesagt. Alle Glaubenssätze, also alle Riten und Gesänge und Gebete und Handlungen, die der Glaube, egal welche Religion, die der Glaube verlangt oder anbietet, muss man sagen, sind eine Krücke. Und wenn du hindurchgehst durch das Tor, wirfst du sie von dir. Also, das Freiheitsgefühl, was ich erlebt habe und was alle erleben, ist genau das. Ich werfe die Krücke von mir, die aber hier nötig ist.
Michael Schröter-Kunhardt, der Neurologe und Psychiater, ergänzt.
Das würden auch heute die modernen Hirnforscher sagen. Es gibt also Gehirnbereiche, die mystische Erfahrungen beinhalten oder zumindest aktivieren. Und das belegt, dass kurz gefasst, der areligiöse Mensch irrt immer, wenn er glaubt, Religion sei eine Frage des Glaubens, sondern es ist, jeder Mensch hat diese mystischen Erfahrungsmöglichkeiten in sich. Und wer sie leugnet und glaubt, es gebe überhaupt nichts oder Religion sei sinnlos, der ignoriert einen wesentlichen Teil seiner Anlagen.
Schröter-Kunhardt würde nicht sagen, dass es einen Beweis für die Existenz Gottes gibt. Aber auch dafür sieht er Indizien, etwa die Glücksgefühle durch das Licht, das Menschen mit Nahtoderfahrungen sehen.
Also ich glaube, dass die Menschen ungeheuer sehnsüchtig sind nach wissenschaftlicher Belegbarkeit von religiösen Vorstellungen, beziehungsweise dass sie auch skeptisch sind gegenüber den vielen religiösen Missbräuchen. Und insofern meine ich schon, dass die Kür der Religion besteht, sich mit wissenschaftlichen Daten zu vereinen und nicht gegeneinander anzutreten. Und gerade die Nahtodforschung ist meiner Ansicht nach genau dieser Schlüssel zu der Vereinheitlichung von Wissenschaft und Religion, wenn man sie nicht mit vorgeprägten Weltbildern anfängt, sondern einfach die Daten sammelt und aus dem riesigen Umfang der Interpretationsmöglichkeiten dann praktisch die glaubwürdigsten und belegbarsten zusammensetzt.
Für jene Naturwissenschaftler, die nur das für wirklich halten, was sie sehen und anfassen und messen können, sind Michael Schröter-Kuhnharts Arbeiten zu Nahtoderfahrungen manchmal schwer zu ertragen.
Das Thema ist erstens auch für die Naturwissenschaftler faszinierend zum einen und es polarisiert sofort. Sie wissen sofort, wer vor ihnen sitzt. Die einen ziehen die Mundwinkel nach unten und die anderen nach oben. Also die einen sagen, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das glaube ich nicht, das ist eine Erfindung des Gehirns oder eine Produktion des Gehirns oder die Leute erzählen das sogar nur, weil man das von ihnen erwartet. Und die anderen sagen, okay, gucken wir mal nach, was kann man da belegen, wie häufig kommt das vor und wie kann man es deuten. Also da gibt es einfach eine Polarität und die Mehrzahl ist immer noch eher skeptisch orientiert, aber zunehmend mehr Wissenschaftler eigentlich öffnen sich für diese Deutung und das geht einher, meine ich, auch mit der Tatsache, dass in der Parapsychologie die meisten wissenschaftlichen Anhänger derselben Atomphysiker sind, die also wissen von der Relativität unserer Wahrnehmung und von Zeit und Raum und damit also auch für parapsychologische Prozesse wesentlich offener sind als ein Schulmediziner, der nur Medikamente und Krankheiten vielleicht kennt.
Georges Alexander Albrecht, der Dirigent, führt solche Diskussionen nicht, will nichts beweisen, belegen, erklären. Stattdessen, so scheint es, versucht er, der heute kaum noch am Pult steht, einen Teil der Liebe, die er erlebt hat, weiterzugeben.
Also, das Phänomen Musik unterwandert vom Glauben, immer stärker der Glaubensstrang und die Musik seit dem Umfall, wie ich ihn immer nenne, der Umfall hat einen Knick in der Karriere bewirkt, sodass die Musik allmählich weniger wird. Ich dirigiere nur noch wenig, ganz, ganz selten, aber sehr gerne. Und nun finde ich das Wichtige, nicht über den Glauben reden, tun. Menschen helfen. Einfach tun. Jeden Tag. Und das ist so wunderbar, dass man das darf. Also, wenn es nicht so unglaublich klingen würde, es ist genauso schön wie Musik machen.
Menschen helfen, das heißt für ihn Sterbende begleiten.
Ich mache Hospizarbeit hauptberuflich, seit ich pensioniert bin. Dieses war 2002, dieses Erlebnis. Ne? Und dann noch wenige Monate später wurde ich pensioniert und fragte mich, was machst du jetzt? Du machst einen Kursus, eine harte Ausbildung und lernst Krankenpflegen und lernst aus psychologischen Voraussetzungen und so weiter und gehst in die Kliniken, gehst in die Altenheime. Gerade heute Morgen war ich wieder, ich mache es jeden Tag. Und gestern war ein Versammlungsabend von Hospiz-Kollegen. Die fragten, wie können Sie das aushalten, die schweren Eindrücke täglich? Das macht mir überhaupt nichts. Ich weiß, wo die hinkommen.
Diese Arbeit verschafft Georges Alexander Albrecht sogar neue Glücksmomente.
Ich habe ja hier weitgehend mit atheistischen Krebskranken, Schwerkranken, Todkranken zu tun. Kann ich Ihnen zwei wunderbare Erlebnisse erzählen. Das eine ist, also ich lernte ihn kennen und er sagte, also dass wir uns richtig verstehen, ich bin ein Atheist. Ich war Dekorateur und habe mein Leben auf der Leiter zugebracht und kommen Sie bloß nicht mit dem Glauben. Da habe ich gesagt, das werden Sie von mir auch nicht erleben. Sie dürfen doch alles, es verlangt doch nichts von Ihnen. Wir haben uns fabelhaft verstanden, wir haben viel gelacht und so. Und dann verstummte er viele, viele Tage und plötzlich sagt er, quasi aus dem Koma heraus. Etwas, was noch nichts mit dem Jenseits zu tun hat, aber was zeigt, wie weise der Mensch wird, sagt, die Zivilisation hat Uhren. Ich dachte, mei, plötzlich redet er. Was meint er denn jetzt? Und hört zu, nach einer ganzen Pause kommt und die Natur hat Zeit. Da dachte ich mal, das hat ja den Rang eines Philosophen. Das ist ja eine große Weisheit und Erkenntnis da drin. Und derselbe sagte, ganz kurz vorm Sterben, mit mir wird's nichts mehr. Das steht da oben geschrieben. Atheist. Die andere schöne Atheistengeschichte. Lange, lange freundschaftliche Beziehung und viel erzählt und geredet, ganze Leben erzählt. Und das alles war hinter uns und er versank in Schweigen, wochenlang. Ich ging aber jeden Tag. Dann wurde ich nach Australien gerufen, in Sydney, eine Serie von Konzerten zu dirigieren. Das heißt also dreiwöchige Abwesenheit. Und ich dachte, den siehst du nicht wieder. Und ging zu ihm ans Bett und sagte, ich bin plötzlich jetzt verpflichtet worden, nach Australien zu reisen und ich habe so das Gefühl, wir beiden sehen uns nicht wieder. Guckte so traurig, reden konnte nicht mehr. Und dann sagte ich, wir machen beide eine große Reise. Aber Sie kommen in das bessere Land. Da musste er lachen, das konnte er noch. Und nickte mit dem Kopf. Das ist ein wunderbares Erlebnis für mich gewesen. Atheist, nickt mit dem Kopf, ich komme ins bessere Land.
Der Tod, so erzählt George Alexander Albrecht, sei ihm immer nahe gewesen, schon als ganz junger Mensch.
Mit diesen Dingen habe ich mich immer beschäftigt. Und einer der Hauptleitsätze meines Lebens, den habe ich als Kind gelesen in Mozarts Briefen, schreibt er an den Vater, der Tod ist der wahre Freund des Menschen. Da denkt man erstmal, wie ist das möglich? Wo wir ihn bekämpfen, die Ärzte und alle kämpfen gegen den Tod. Wir wollen das Leben verlängern, wir wollen doch schließlich das Leben genießen. Und es kann doch nicht wahr sein, dass der Tod der Freund des Menschen ist. Bei Gustav Mahler ist es auch so, 4. Sinfonie. Das Kind stirbt und der Tod, der Knochenmann, bringt sie zum Lachen und zeigt ihr gütig, wie schön das Land ist, in das sie kommt. Also, Mozart schreibt, der Tod ist der wahre Freund des Menschen und ich lege mich keinen Abend ins Bett, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht den nächsten Morgen nicht wieder aufstehen werde. Also wenn ein so junger Mann so etwas sagt, dann muss er schon sehr weise und sehr weit gewesen sein. Und Mozart war für mich immer das Vorbild, das künstlerische Vorbild, das Leitbild als Musiker. Und habe ich mir schon als Kind gesagt, wenn der so etwas weiß und sagt, dann muss es stimmen. Und ich habe mich immer mit dem Tod befasst, mein Leben lang. Und es ist vielleicht ein besonderes Geschenk, dass ich das dann erleben durfte, diesen Nahtod. Aber das schützt mich nicht vor unter Umständen einer qualvoll schweren Krankheit am Ende. Es schützt niemanden. Aber ich weiß, wo die Reise hingeht.
Er weiß, wo die Reise hingeht, weil er sich schon mal auf den Weg gemacht hat. Das Gespräch mit George Alexander Albrecht geht zu Ende. Vorne auf der Straße rumpelt ein Lastwagen vorbei. Wie war das, dann doch noch umzukehren, zurück zu dürfen oder zurück zu müssen ins Leben?
Also, schmerzvoll war es nicht, zurückzukehren, aber bedauerlich. Ich habe es bedauert. Also, schade. Aber nicht tragisch, nicht pathetisch, sondern ein bisschen, ja, also fast humorvoll. Schade, es wäre so schön gewesen.